Mein Thema heute Morgen lautet, gibt's den einen vollkommenen Partner? Gibt's den vollkommenen Partner? Schaut, ich habe nämlich Folgendes festgestellt. Es gibt verheiratete Menschen und nicht verheiratete und ich habe Folgendes festgestellt. Die Unverheirateten, die wollen unbedingt verheiratet sein. Herr, komm noch nicht, lass mich erst heiraten. Und die Verheirateten, die denken sich, als ob die was verpassen würden. Das Gras, hört mal, meine Feststellung ist, das Gras scheint immer grüner zu sein auf der anderen Seite. Du bist auf der Wiese der Unverheirateten und blickst drüber und denkst dir, ach schau, wie schön es die haben. Und die Verheirateten drüben, die haben noch mal die Möglichkeit der Wahl. Und manche haben es dann ja wirklich eilig. Ja. Neulich kam jemand und hat gemeint, du, ich habe meine Frau getroffen, wer ist es denn, die da hinten? Oh, denke ich mir, du kommst jetzt seit 3 Monaten oder so in die Gemeinde und sie kommt seit 3 Wochen. Und ihr habt, ehrlich, ja, wir werden heiraten, wann denn? 14 Tage. Ich denke, oh Herr. Da hat wieder jemand gesehen, das Gras drüben ist einfach grüner, versteht ihr? Und kaum sind die dann verheiratet, ach, so ist die. Und dann musste ich statt voreheliche Beratung halt dann nicht nacheheliche, sondern während der Ehe Beratungen durchführen. Und das ist immer nicht so gut, okay? Es ist ganz gut, wenn man sich mit offenen Augen in diese Dinge hineinbegibt. Wenn du nicht verheiratet bist und du bist mit jemandem befreundet, mach deine Augen ganz, ganz weit auf und schau ganz, ganz genau hin. Ob du wirklich mit dieser Person, okay, mit ihren Macken, ich weiß, du hast keine, aber es gibt andere, die Macken haben, ob du es mit der Person wirklich die nächsten 96 Jahre, bis du 120 bist, aushältst. Vor der Ehe, ihr Lieben, vor der Ehe müssen wir unsere Augen ganz weit aufmachen und nach der Hochzeit müssen wir sie dann halb zumachen. Wenn du nach der Heirat, du hast sie über die Schwelle getragen, sie war so leicht wie eine Feder. Die Hochzeitsnacht ist vorbei, alle diese Dinge, und du stellst plötzlich fest, Mensch, jetzt werde ich die nächsten 96 Jahre neben ihr aufwachen. Du musst dann deine Augen halb zumachen und nicht, hör mal, das ist jetzt keine Kritik an den Frauen oder an den Männern, du musst ganz einfach dir dann eben im Klaren sein, das ist ein Mensch und du wirst über diesen Person Dinge herausfinden, mit denen du nicht gerechnet hast. Ihr Lieben, ich kenne wunderbare Männer Gottes, ja, die genau diese Gedanken vor sich hertragen und daran arbeiten müssen an diesem Sachverhalt. Okay, jetzt lass mich das mal folgendermaßen darauf eingehen. Wir sehen 2 Paare in der Bibel. Ich möchte euch zunächst das erste präsentieren, das sind Isaak und Rebekka. Isaak ist 40 Jahre alt geworden und ganz ehrlich, mit 40 ist es okay, wenn du dann jetzt mal die Gedanken über deine Ehe machst, okay, du könntest eigentlich mal heiraten. Isaak war ein Phlegmatiker, der hat es nicht so unbedingt vermisst jetzt, ja. Der war eher ein zufriedener Mensch, ganz allgemein. Der war jetzt nicht so der volle Power-Drive-Typ. Dann wäre er wahrscheinlich schon mit 20 verheiratet gewesen. Zum zweiten Mal. Er war eher der ruhige Typ. Liebling, hättest du nicht jetzt vielleicht doch irgendwann mal eine Frau? Ja, Papa. Jetzt, wo du sagst. Und der Abraham, der auch jetzt nicht der totale Dynamiker war, ja, der war auch eher langsam, hat sich viel Zeit gelassen mit vielen Dingen. Der hat sich gedacht, ja, gut, ja, der braucht eine Frau, aber ich will keine Kanaaniterin, denn die sind lose Weiber gewesen. Ja, ihr Lieben, hört mal, die Prostitution als solche hat begonnen als Tempeldienst für Fruchtbarkeitsgöttinnen, okay? Und der Gottesdienst hat in bezahlten Geschlechtsverkehr stattgefunden. Die haben dann auch Opfer gegeben, ja. Wenn es schön war, haben sie mehr gegeben. Leute, das ist grauenhaft, aber so hat es damals begonnen. Na, die haben das vermarktet, die haben da ein Geschäft draus gemacht. Und das wollte der Abraham auf gar keinen Fall. Der wollte keine Frau, die sich zwischen 16 und 18 zwei Jahre lang der Aphrodite, oder nicht der Aphrodite, sondern der Astarte und sonst jemanden hingegeben hat. Der wollte keine gebrauchte Frau jetzt in diesem Sinn, okay? Und mit möglicherweise auch noch Geschlechtskrankheiten und was es da nicht alles gibt. Der wollte eine Frau, die noch Jungfrau ist und so weiter und außerdem an denselben Gott glaubt wie er und jemand aus seiner Familie am liebsten. Also schickte seinen Diener hinaus nach Ur in Chaldäa, nach Mesopotamien. Und er sagt zu ihm, bring von dort eine Frau mit für meinen Sohn. Und dann reist dieser Mann. Er bepackt seine Kamele mit Gold, Silber, edlen Steinen. Er zieht sich auch gut an und er bringt schöne Klamotten mit. Abraham ist ja reich. Dann setzt er sich auf sein Kamel und dann wankt er 500 Kilometer durch die Wüste nach Mesopotamien. 500 Kilometer. Und er hat viel Zeit zum Nachdenken. Er sagt, Ur in Chaldäa, New York City. Wie finde ich da die richtige Frau für meinen Chef? Also für den Sohn meines Chefs. Die muss gut aussehen. Die muss außerdem mit den anderen Menschen gut zurechtkommen. Die muss aus bestem Hause sein. Die muss des richtigen Glaubens sein, natürlich sowieso. Plötzlich kommen die, der hat so einen Kopf auf, versteht ihr? Der sagt, das ist für mich völlig unmöglich. Ich könnte genauso gut eine Stecknadel im Heuhaufen suchen. Ich werde es nicht schaffen. Oh Gott, gib meiner Reise gelingen. Vor allem, welche Frau, hört mal, welche Frau im Vollbesitz ihrer geistlichen Kräfte lässt sich darauf ein, mit einem wildfremden Mann in ein wildfremdes, wildes Land zu ziehen, in dem die Frauen sich prostituieren, okay, ein paar Jahre ihres Lebens, um den Göttern zu dienen. Wo man weiß, das ist gewalttätig. Stell dir mal vor, es kommt irgendeiner aus Afghanistan an und sagt, hey, mein Chef sucht eine Frau, ne? Wer hat Lust? Versteht ihr, was ich meine? Der Mann hat sich gedacht, okay, nur Gott kann mir Gelingen geben. Und dann hat er vor dem Herrn gefleht. Er konnte nicht auf seine Knie gehen, er saß ja auf dem Kamelsattel, aber er hat trotzdem gebetet. Im Herzen war er auf den Knien. Herr, Gott meines Herrn Abraham, gib doch mir Gelingen. Lass doch, Herr, am besten gleich die Erstbeste, die aus der Stadt kommt, ja, die ich anspreche. Hallo, lasse doch die gleich sein, Herr. Lasse doch die gleich sein. Lasse gut aussehen. Lasse hübsch und nett und freundlich sein, Herr. Ich kann doch nicht die ganze Stadt durchklingeln. Und was passiert? Er kommt also an in Ur in Chaldäa, staubbedeckt. Ja, er steigt ab, klopft sich den Staub von den Klamotten. Und er sagt, so, jetzt sind wir hier. Und jetzt kann er sich mal endlich auf die Knie begeben. Er macht das natürlich so, dass es nicht unbedingt jemand sieht, weil, versteht er, wenn die denken, er ist ein religiöser Fanatiker, dann gehen die Frauen erst recht nicht mehr mit. Und so bittet er also nochmal im Staub Mesopotamiens, ja, um die Gnade und den Gunst Gottes. Und da läuft eine junge Frau vorbei. Ich meine, er liegt so am Boden, er blickt auf und er sieht schlapp, schlapp, schlapp ihre Sandalen vorbeigehen. Und er steht auf und er sieht, Männer sind Fachmänner, okay, von hinten, soll ich euch ein Geheimnis über die Geschlechter mitteilen? Ich denke, ich mache das jetzt, okay, bevor wir uns die Zeit davon läuft und ich nicht mehr dazu komme. Männer, ihr Lieben, ganz grundsätzlich, ich muss das nachher noch genauer ausführen. Männer sind Augenwesen, okay? Frauen sind eher Stimmungswesen. Wenn ein Mann sich am Abend entblättert, um ins Bett zu gehen, dann ist seine Frau, wenn sie ihm zuschaut, hinterher noch genauso müde wie vorher. Aber jetzt passt mal auf. Wenn das umgekehrt passiert, er hat gebuckelt und geschuftet und gemacht und getan den ganzen Tag, okay, er kommt gerade aus der Dusche, er ist gerädert, er legt sich ins Bett, schnauft, seine Frau kommt rein und zieht sich aus. Plötzlich erwacht in ihm ein ungeahnter Tatendrang. Okay, es hat auf ihn eine völlig andere Wirkung als auf sie. Es ist eines der geheimnisvollen Unterschiede der Geschlechter. Wenn du, liebe Frau, denkst, dein Mann denkt so wie du, dann bist du total auf dem Holzweg. Wenn du, lieber Mann, denkst, deine Frau ist so wie du, ja, ist auch ein Augenwesen, ey, das kannst du vergessen. Das hätte ich beinahe gesagt, in der Pfeife rauchen, aber das machen wir nicht, das machen wir nicht, okay? So, das ist, ich denke, es ist wichtig, dass wir das mal festhalten. Ich werde nachher noch auf die Unterschiede der Geschlechter ein wenig eingehen. Und falls ich nicht mehr dazu komme, was sind diese Dinge dann genauer ausgeführt? Und falls du keins mehr erwischst, es gibt uns auch im Internet, okay? jchristus.de. Da gibt es noch anderes wunderbares Material, auch etliche MP3-Botschaften, die du dir umsonst runterladen kannst und anschauen kannst. Kannst du alles machen, preis dem Mann. Aber wir waren in Mesopotamien. Okay, wir waren gerade im Staub Mesopotamiens und wir haben den Mann zugeschaut, wie er einer jungen Frau namens Rebekka zuschaut, wie sie zum Wasserholen geht. Und er denkt sich, ja, also gut, der erste Eindruck passt. Und dann schöpft sie und dann geht er zu ihr hin und sagt, entschuldige doch mal, holde Maid, lass mich doch mal was trinken. Und sie sagt, oh ja, kein Problem. Und er denkt sich, wow, Anno, nett und freundlich. Sie hätte ja eine Zicke sein können. Schöpf doch selber. Schöpf doch selber. Macht sie aber nicht. Tut sie aber nicht. Sondern sie sagt, oh ja, mein Herr. Und dann trinkt er also. Und dann sagt sie, und ich will auch noch gleich Wasser holen für deine Kamele. Und er denkt sich, noch besser, noch besser. Sie liebt Mensch und Tier. Ist doch schon mal gut. Sie sieht aus, schön von Angesicht und so weiter. Und der erste Eindruck hat ja auch gestimmt, okay. Als er sie so zum Wasser runtergehen hat sehen. Und jetzt schöpft sie auch noch in aller Eile für seine Kamele. Die Kamele schlürfen, was das Zeug hält. Und die Rebekka wird nicht müde. Und dann sagt er, na, wer bist denn du, gute Frau? Gutes Mädchen, holde, was auch immer, ja, der charmante Anrede ist. Und sie sagt zu ihm, ja, ich bin also die und die. Und außerdem bin ich mit dem und dem verwandt. Und dann stellt er fest, Mann, das ist in einer gewissen Weise die Großnichte von meinem Chef Abraham. Das ist die Enkeltochter von seinem Bruder. Und dann sagt er, entschuldige mal, holde Maid, warte mal da schnell. Er geht wieder hinter sein Kamelsattel, schmeißt sich wieder auf den Boden. Danke, Herr, danke, danke. Ja, er preist den Herrn und dann sagt sie auch noch zu ihm, ja du, ihr könnt mit einer ganzen Karawane, du kannst bei uns übernachten. Wir haben Stroh, wir haben was zu essen, zum Trinken haben wir auch was. Und er denkt sich, Mann, sie liebt Mensch und Tier, sie ist gastfreundlich. Ich meine, schaut mal, sie hat ja nicht ihren Papa gefragt, sie hat die Leute einfach eingeladen von der Straße weg. Könnt ihr das sehen? Das ist nicht selbstverständlich. Und dann sagt der junge Mann, der Herr also dieser Knecht Abraham, sagt dann, okay, ich gehe mit. Und dann erzählt er der Familie, sie sitzen dann im trauten Kreis zusammen, ja, in dem Haus dieser Familie, und er sagt seinen Spruch auf, Abraham sucht eine Frau für seinen Sohn. Und wer das was hier, Rebekka und so. Und dann merkt er, dass die alle plötzlich ganz ruhig werden, und dann macht er so schnell wie er nur kann seinen Rucksack auf, ja, und legt einen kleinen Goldbarren auf den Tisch. Und macht einen anderen Koffer auf, ja, klang, geht der Aktenkoffer auf, zack, ja, prrrt, ein Bündelchen, legt er dazu, Schweizer Frankli, mesopotamische, dann merkt er, das beeindruckt zwar die Familie, aber das Mädchen überhaupt nicht. Also, schaut er nochmal, er hat noch was, macht ein Tütchen auf, okay, und hat ein paar Klunker und so für sie, Ohrringe und was es da alles gibt, und plötzlich fangen sie an aufzutauen. Und dann sagen sie, ja, Goldbarren, ja, kein Problem. Nächster Goldbarren, ja, zweiter. Und so wird sich die Familie dann einig. Und dann sagt der Knecht Abrahams, weil der traut dem Glück noch nicht so ganz, ja, am nächsten Morgen sagt er dann, so, und heute brechen wir auf. Rebekka, bist du fertig? Koffer gepackt? Und die Familie sagt, oh, mal langsam, wir müssen es anders machen. Warte doch noch ein paar Tage oder bleib am besten gleich 10 da, dass wir dich ein wenig besser kennenlernen. Ich meine, hört mal, in ein fremdes Beduinenland, die hübsche junge Tochter einfach mitnehmen? Wer wird seine Tochter einfach so gehen lassen? Gib's doch mal zu, wenn du ein Vater bist, der seine Kinder liebt, dann lässt du die nicht einfach so gehen. Aber der Mann, der will nicht bleiben, ja, der sagt, nein, Gott hat mir Gelingen gegeben und überhaupt. Na, da gab's nichts mit E-Mail oder Telefon oder so, das konntest du vergessen. Die mussten es noch richtig mit Glauben machen. Lasst uns das Mädchen fragen. Und die Rebekka überlegt sich das hin und her und hin und her und hin und her und dann sagt sie, ja, ich gehe mit. Sie hat Frieden im Herzen. Wir können doch, hört mal, wir können doch hier die Hand Gottes sehen. Amen. Können wir die Hand Gottes hier sehen? Eigentlich schon, ne? Der Mann trifft tatsächlich die Erste und die Erste ist es. Und sie, dieses Mädchen selber, beschließt, ja, ich gehe mit. Es ist wichtig, dass wir das festhalten. Die wurde nicht einfach so verschachert, die wurde nicht verkauft, die wurde nicht einfach verheiratet, sondern sie durfte wählen, willst du mit dem Mann gehen oder nicht. Die hat noch nicht einmal ein Foto von ihrem Ehemann gesehen, gar nichts. Nur, dass er ein bisschen langsamer, reicher Typ war. Und sie ging mit, sie ist mitgegangen. Und tatsächlich, sie sind dann die 500 Kilometer gegangen und dann ist ihnen der Isaak entgegengekommen. Dann hat sie sich verschleiert, man will ja nicht gleich alles immer gleich zeigen, ja. Und der hat die Karawane begrüßt und hat sie gesehen, irgendwie so. Okay. Aha. Und dann haben sie die Hochzeit arrangiert und sie haben geheiratet und er hat sie ins Zelt geführt und das Wort Gottes sagt, und er gewann sie lieb. In anderen Worten, es ist a match made in heaven, sagt man in Englisch. Nein, das ist eine Ehe, die im Himmel geschlossen wurde. Wunderbar. Hätten wir doch alle gern, oder? Ein rotes Neonzeichen taucht auf über der Person. Sie ist es. Oder er ist es. Ja, aber jetzt passt mal auf. Ich bin noch nicht fertig mit diesem Teil. Diese Ehe, ihr Lieben, endete in einer Katastrophe. In einer absoluten Katastrophe. Zunächst mal war es so, dass die junge Frau unfruchtbar war. Wie die Mutter Sarah zu ihrer Zeit. Eine bildschöne Frau, aber unfruchtbar. Das war eine Belastung für die Leute damals. Damals haben die also noch ganz, ganz viel Wert den Kindern beigemessen. Die war damals nicht nur die Altersversicherung, sondern je mehr Kinder, desto besser, okay? Desto größer war der Segen Gottes, so haben die das gesehen. Puh, völlig anderes Familienbild, als wir heutzutage haben. Der Westen zumindest. Die hatten ein natürliches und ein eher gottgegebenes Bild da seinerzeit. Auf jeden Fall ist es so, dass dann Isaak betet und Gott erhört ihn und sie wird endlich schwanger. Dann werden Zwillinge geboren. Diese beiden waren aber schwierige Kinder. Okay, der eine war ein absoluter Rabauke, schon fast wie ein Tier. Der war auch behaart wie ein Tier, Esau. Und der andere, der war ein Strizi. Wenn du dem die Hand geschüttelt hast, kennt ihr das Wort Strizi? Okay, das hebräische Wort Jakob heißt Fersenhalter und es bedeutet auf Deutsch Lumpers. Wenn du dem Jakob die Hand geschüttelt hast, hallo, der war charmant und nett, gegelte Haare und alles. Wenn du dem die Hand geschüttelt hast, hast du hinterher nachzählen müssen, ob noch alle Finger da sind. Der hat ein einnehmendes Wesen gehabt, meine Damen und Herren. Okay, die waren also nicht die Edelsten unter den Menschen, das war schwierig. Und außerdem heißt es dann, hört mal, dass dieses Ehepaar einen gravierenden Fehler gemacht hat. Es heißt nämlich, im 1. Mose Kapitel 25, 28 um den Dreh herum, da heißt es, Jakob, Isaak, also der Vater, der Papa, hatte Esau lieb. Die Mama hatte den Jakobi lieb. Die war nicht so schlau wie wir. Wir wissen es natürlich besser. Wir haben keine Lieblingskinder, aber die hatten Lieblingskinder. Die Familie hat sich aufgespaltet in Fraktionen. Okay? Lieblingskind hier, Lieblingskind da. Und was ist passiert? Rebekka zeigt plötzlich, dass sie nicht nur bildschön, nicht nur gut und charmant ist und freundlich ist, sondern dass sie außerdem eine manipulative Person ist. Ich kenne wenige Dinge, die entsetzlicher sind als eine manipulative Person. Eine Person, die so mit Tricks und Kniffs und durch Manipulation versucht, dass du endlich ihren Willen tust. Finde ich schlimm, ja. Aber schau, die beiden haben konspiriert. Jakob und Rebekka, also der Sohn und die Mama, haben konspiriert. Komm, wir klauen dem Esau und dem Papa, dem klauen wir den Segen des Erstgeborenen. Dann haben sie Lügen erzählt. Könnt ihr euch daran erinnern? Dann ist Jakob hat sich verkleidet als Esau, angewiesen von der Mutter, von der Traumfrau, von der, die Gott ja definitiv dem Isaak geschenkt hat. Gott hat sie ihm ja wirklich zugeführt, hat sie ihm ja gebracht, okay? Aber diese Frau trickst jetzt den Vater aus. Ist es gut, sag mal, wenn du deinen Vater austrickst, wenn die Ehefrau den Mann manipuliert, zugunsten ihres Lieblingskindes? Sag mal nein. Sag mal so laut nein, dass du selber hörst. Es ist schrecklich, es ist furchtbar. Wir haben hier also eine Situation, das Traumpaar, das Gott zusammengefügt hat, arbeitet sich auseinander. Könnt ihr euch vorstellen, als der Isaak, der Vater, herausgefunden hat, meine Frau und mein Sohn haben mich betrogen. Könnt ihr euch vorstellen, dass es für den Zusammenhalt der Ehe und der Familie nicht gut war? Esau wird sogar so sauer, er sagt, der Papa ist alt, der stirbt demnächst und wenn der gestorben ist, lasse ich meinen Bruder über die Klinge springen. Und es hört die Mutter und dann kriegt sie natürlich Angst. Manipulative Menschen sind ängstliche Menschen. Und dann bequatscht sie den Jakob wieder, also den Vater wieder, nicht den Jakob, sondern den Vater. Sie sagt, ich will nicht, dass der Jakob eine Frau heiratet, wie der Esau sie hat. Ich will, dass er weggeht. Sie will seine Haut retten. Aber dem Vater sagt sie, ich will, dass er eine richtige Frau heiratet. Lass ihn zu meiner Familie gehen. Und der Vater sagt, ja gut, wenn du meinst. Versteht ihr? Der Vater, der kriegt alle so viele Dinge gar nicht mit. Die werden alle von ihm weggehalten. Da werden so viele Stricke gezogen. Genau genommen ist der Vater nur noch eine Marionette, okay? Der macht, was die Mutter will. Leute, es ist nicht gut, es ist schlecht für jede Ehe, schlecht für jede Familie. So, wir sehen also, die beiden, die der Herr zusammengeführt hat, haben nicht an ihrer Ehe und Familie gearbeitet, haben sich auseinandergelebt und sind in einer Katastrophe geendet. Ein Sohn will den anderen Sohn ermorden, wenn der Vater endlich tot ist. Es gab Erbstreitigkeiten. Meine Güte, es gab Erbstreitigkeiten. Und so weiter und so fort. Und der Jakob musste zum Schluss fliehen in ein fremdes Land. Na, der Betrüger war plötzlich dann weg. Eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. So, wir können also sehen, dass es nicht ausreicht, von Gott zusammengeführt zu werden. Der Herr wird definitiv, wenn du ledig bist, der Herr wird definitiv Männer und Frauen in dein Leben bringen, die geeignete Heiratskandidaten sind. Aber wählen musst du dann. Du musst dann sagen, ja, okay, mit der Person, die ist okay. Also dieses Gesicht, das verfolgt mich in meine Träume. Im positiven Sinn. Ja, mit ihr, da geht mir der Mund auf, mit ihr kann ich reden, bei ihr fühle ich mich daheim. Das ist wunderbar. Das ist wichtig, dass du dieses Empfinden hast. Aber entscheiden musst du dich, genauso wie die Rebekka sich entscheiden musste. Okay, du musst dich entscheiden und wenn du dich entschieden hast, dann musst du an dieser Beziehung arbeiten. Hört mal, ich bringe euch jetzt noch ein Ehepaar. Das war zunächst mal überhaupt kein Ehepaar. Das war zunächst mal ein ehebrecherisches Paar. Und zwar der legendäre König David. Ist so 50, um die 50, okay? Und langsam merkt er die vielen Schlachten, in die Knie zieht es ein bisschen. Er hat keine Lust mehr, jetzt die Kriege zu führen. Eigentlich geht's ja, eigentlich ist ja alles gut. Er hat Frieden mit den Königreichen ringsum, die Philister, kein Thema mehr. Die sind besiegt, seit Goliath ging es nur noch bergab mit denen. Kein Thema. Na, die anderen, die können ja gar nicht Krieg führen, die wissen nicht, wie man Schwert richtig rum anfasst, ja? Können andere machen, die brauchen keinen Feldherrn mehr, ich bleibe daheim. Und was macht er? Er schaut am Abend ein wenig länger fern. Er schaut dann auch nach 10 noch, ja. Den Quatsch, den die da bringen. Dafür steht er dann am Morgen ein bisschen später auf. Ist ja nichts zu tun, ich meine, die Armee und so weiter, die Männer, die sind alle weg im Krieg, okay, beim Manöver. Belagern gerade eine Stadt. Und er hat nichts zu tun. So eines Abends ist er wieder voll gelangweilt, ist auf seiner riesengroßen königlichen Dachterrasse. Ja, und die Diener fächeln ihm Wind zu. Und nachdem ja die Männer nicht mehr da sind, nehmen sich die Frauen Freiheiten, die sie sich normalerweise nicht nehmen würden, okay? So eine junge Frau namens Bathseba. Die sah auch nicht besser aus als die Mädels da im Harem von David, okay? Wenn du König bist und einen Harem hast, dann hast du die schönsten Frauen dort. Okay, ist einfach so. Aber sich da jetzt die Mühe zu machen, rübergehen zu gehen zu seiner Frau für heute, ja, bleibt er lieber da stehen und schaut dieser völlig unbekannten Frau da beim Baden zu. Und dann stellt er fest, Mensch, die hat ja gar nichts an. Und dann denkt sich, wow. Und wie gesagt, ja, es ist zwar Abend und es ist spät und er fühlt sich eigentlich jetzt auch gar nicht so gut und er ist ziemlich müde, aber als er die da halt jetzt sieht, erwacht sein Tatendrang. Was kann er machen? Er ist ein Mann, ja. Na, die Aufgabe von Männern ist es, Frauen zu jagen und die Aufgabe der Frau, wenn sie gejagt wird, ist, auf die Bremse zu treten. Halt, stopp, du kommst erst zum Zug, wenn wir verheiratet sind. Ja, die Lizenz für Sex ist der Trauschein. Ist jetzt so ruhig hier, ich weiß gar nicht, warum. Und er denkt sich, ja, wow, Mann, gut, wow, jetzt platscht die da ins Wasser, jetzt schwimmt die da, jetzt kommt, ich male das jetzt nicht näher aus, okay, weil sonst wird es... Und dann denkt er sich, er wendet sich rüber zu seinem Großvezier und sagt, wer ist denn die da? Und er sagt, Adresse, Bathseba. Oh, Bathseba, ja. Die Frau vom Uriah. Ach, der, ja, ja. der ist ein wunderbarer Mann Gottes, loyal, ein General, der für dich arbeitet, David, der ist einfach super, dieser Uriah ist ein Spitzenmann. David sagt, ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Und das ist seine Frau. Ja, die würde ich mal kennenlernen, die ist mir noch nie vorgestellt worden. Geh mal und lass sie holen. Dann klingelt es bei ihr, ja, und du sagst nicht Nein zu einem König. Da kommt also die königliche Limousine vorgefahren, ja. Die Tür geht auf, Großvezier steigt auf, aus, sagt, tuschel, tuschel, tuschel. Sie sagt, ja gut, macht sich zurecht, okay. Fährt sie zum König. Und was passiert? Ehebruch. Und was passiert außerdem? Sie ist schwanger von dem Ehebruch. Was macht David? Der sagt, müssen wir retuschieren. Dieses Bild müssen wir dringend retuschieren. Lass den Uriah kommen, ihren Mann. Weil wenn der jetzt kommt, dann denkt er, es ist sein Kind. Dieses Kuckuckskind ist dann sein Kind. Und der Uriah kommt, aber der geht nicht zu seiner Frau. Der sagt, der schließt sich an die Brust, ja, und sagt, Mensch, die Soldaten des Königs, die liegen draußen im Feld und ich soll mich dann bei meiner Frau vergnügen? So bin ich nicht König, so bin ich nicht. Und der König, ja, der wird rot und blau und schämt sich so sehr. Und er übernachtet, ja, bei seinen Soldaten. Und dann macht David was absolut Perfides. Er sorgt dafür, dass der Mann im Krieg stirbt. Und dann kommt die Nachricht, ja, Uriah ist tot. Und David sagt, ach sowas. Blödes. Aber er hat natürlich ein extrem schlechtes Gewissen, weißt du? Und dann denkt er sich, Mensch, jetzt, was mache ich denn mit der Bathseba? Kann ich jetzt nicht hängen lassen, einfach so. Am besten ich in aller Stille heirate ich die Witwe, ja? Die trauernde Witwe heirate ich jetzt halt schnell. Dann wieder ein Termin, ja? Sie wird dann in den Harem aufgenommen und dort kriegt sie dann ihr Kind. Sie tritt überhaupt nicht in Erscheinung und sie ist dann verheiratet mit David. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, du bist Bathseba. Stell dir mal vor, du liebst deinen Mann Uriah über alles. Er ist ein Mann Gottes, die Salbung Gottes ist auf ihm. Er ist dir treu, ergeben. Keine andere Frau kommt in seinen Sinn außer dir. Du bist's einfach. Und er ist es für dich. Und jetzt kommt da dieser König an, dieser Stinker, und reagiert seinen Trieb an dir ab. Affentrieb, ja. Der hat nichts anderes als eine Triebabfuhr sich da organisiert. Und dann lässt er auch noch deinen Mann ermorden. Den du liebst, die große Liebe deines Lebens. Ich habe einen guten Bekannten, der ist vor einiger Zeit an Krebs verstorben. Der war gerade mal so alt wie ich. Und es war tragisch für seine Frau. Ich habe da mit seiner Frau geredet und es ist nicht so ganz einfach. Ja. Aber jetzt stell dir mal vor, der König lässt den ermorden, die Liebe deines Lebens. Die ist plötzlich weg, weil der König, dein jetziger Ehemann, den ermorden hat lassen. Du konntest mit David eigentlich gar nichts groß anfangen. Ja, er ist der König, aber hey, keine emotionale Bindung da, versteht ihr? In anderen Worten, wir sehen hier nicht die Hand Gottes auf diesem Ehepaar. Sie sind jetzt verheiratet. Sie sind miteinander ins Bett gefallen. Es ist die übelste Situation überhaupt gewesen. Ehebruch, Mord. Jedes Mal, wenn der König zu ihr kommt und sie trösten will, ja, was soll er denn sagen? Schaut, Bathseba musste irgendwann in ihrem Kopf zu dem Punkt kommen, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt im Moment mit ihm verheiratet. Ich kann hier nicht mehr raus. Ich bin hier festgenagelt. Ich muss also jetzt mal was aus dieser Situation machen. Ich muss vergessen, was mir angetan wurde. Ich muss meine Vergangenheit und die Vergangenheit meines Mannes muss ich vergessen. Vergessen, einfach abschneiden. Und ich muss schauen, dass ich ihm die bestmögliche Frau bin. Denn hey, ich habe hier eine Riesenkonkurrenz außerdem. Ja, der ganze Harem ist voll. Und lauter junge Mädels kommen ständig nach, meine Güte. Also ich muss mich irgendwie hier profilieren und das mache ich, indem ich eben eine gute Ehefrau bin. Sie hat die Zähne zusammengebissen und ihrem unwürdigen Ehemann war sie dann eine gute Ehefrau. Und David musste sich auch damit arrangieren, dass er eben ein Schwein war an jenem Abend. Okay? Er musste auch sich selber vergeben und er musste sie um Verzeihung bitten. Er musste reinen Tisch machen und er musste an dieser Ehe arbeiten. Der musste an dieser Ehe arbeiten. Und wisst ihr was? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Die beiden, dieses Katastrophenehepaar, ist ein harmonisches, liebendes, gutes, wunderbares Ehepaar geworden. Und ihre beider Sohn, nämlich Salomo, war der Nachfolger Davids auf dem Thron, war der weiseste König seiner Zeit, war der, zu dem die Menschen von Norden, Süden, Osten, Westen gepilgert sind, weil er so weise war, weil er so ein Mann Gottes war. Eigentlich hätte es den gar nicht geben sollen. Eigentlich hätte es den gar nicht geben sollen. Seine Eltern hätten nie heiraten sollen. Aber Gott hat diese verschwurbelte, verdrehte, kaputte Situation hergenommen, hat sie umgedreht, hat sie gerade gebogen und preis dem Herrn, es hat funktioniert. Die, die der Teufel zusammengeführt hat, haben an ihrer Ehe gearbeitet und es war Himmel auf Erden. Die, die der Herr zusammengeführt hat, die haben nicht an ihrer Ehe gearbeitet, haben sich ausgetrickst, haben gemacht und getan und es war die Hölle auf Erden. Könnt ihr das nachvollziehen? Mai, Mai, Mai.